vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema Teamarbeit und Delegation. Ich lese den Vers Apostelgeschichte 13,1. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit den vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Apostelgeschichte 13,1. Da werden wir schon merken, warum ich diesen Vers ausgesucht habe, für dieses Thema Teamarbeit. Es geht mehr um Teamarbeit. Ja, obwohl wir das Wort Team schon öfter gehört haben in den vorherigen Schulungen, aber heute möchte ich darauf eingehen. Teamarbeit, diese Idee, Teamgeist, ne, ganz tolles Wort, finde ich ganz wichtig. Und dass man so diesen Teamgeist hat, dass man diesen Teamgeist hat. Und zuerst, bevor wir da reingehen im Thema Teamarbeit, weil wenn wir dann sprechen Teamarbeit, werden wir merken, wow, Teamarbeit ist so gut, ist so toll, ne? Und wir werden denken, Teamarbeit, das wollen wir, ne? Aber lass mich da so die andere Seite mal zeigen, nachdenken über die andere Seite, dass ja nicht immer Teamarbeit gefragt ist. Deswegen lasst uns hier einen kleinen Bogen machen und zuerst mal diese Überschrift schauen. Wenn Führer alleine sein müssen. Führer müssen manchmal alleine sein. Ja, ich denke, es ist nicht ungewöhnlich, dass man, ne, als wenn man jetzt ein Ältester ist oder ein Pastor ist, dass man denkt, ich bin jetzt ein Pastor, ich bin jetzt ein Ältester und alle, ne, Mitglieder der Gemeinde sagen, ne, wow, danke, ne, und wir stehen hinter dir und so weiter, ne, die ganze Zeit. Ne. Ich denke, wir tendieren so zu denken, so zu ticken. Ich bin jetzt ein Führer, ein Leiter und ne, was denken so die Leute über Führer und Leiter? Ja, die sind wichtig, die brauchen wir, die stehen vor uns. Ne. Okay. Passiert sehr oft, Halleluja, Gott sei Dank, aber manchmal passiert das dann auch nicht. Wenn man ja guckt, das Leben Jesu, seinen Dienst, war er meistens ja umgeben von Menschen. Aber wenn man so genau hinguckt und liest, was Jesus getan, gesagt hat, merkt man, dass oft Jesus dann so alleine in der Menge war. Im Sinne von, weil die Jünger haben öfter gefragt, Jesus, ne? Wann wirst du endlich König? Wann wirst du endlich hier die Römer, ne, vertreiben? Wann wirst du endlich hier dein Reich aufstellen, ne? Und so. Und Jesus sagt, nein, die haben nichts verstanden, ne, was ich, ne, hier will, ne? Das heißt, in einem bestimmten Sinn war er alleine. Das heißt, er hatte eine Berufung, ein Werk, was er tun wollte und hat den Jüngern erklärt, liebe Jünger, ne, ich muss sterben, ich bin gekommen, um, ne, mich zu opfern, ich bin gekommen, ne, um die Sünde, das Problem der Sünde zu erledigen, ne, und nicht die Römer rauszuschmeißen vom Land oder so, nicht deswegen, aber die Jünger, ne, manchmal haben so getickt, ne, und deswegen sage ich, in einem bestimmten Sinn war Jesus alleine, er hatte seine Vision. Jesus könnte hingehen und sagen, okay, alles klar, wenn alle wollen, dass ich dann König werde, okay, dann lass uns das tun, ne? Ist doch viel besser, als auf dem Kreuz zu sterben, ne? Okay, ne? Logisch. Aber jetzt überspitze ich das so ein bisschen, dass wir so ein Gedankenspiel machen und denken, was passiert mit uns, wenn wir leiten, führen eine Gruppe oder eine Gemeinde, weil uns Gott irgendwas aufs Herz gelegt hat. Tue diese Aufgabe, ne? Weil Gott uns aufs Herz gelegt hat, eine bestimmte Vision, ein bestimmtes Ziel. Und wenn die Menschen, mit denen wir arbeiten, dieses Ziel nicht verstehen, was tun wir dann? Sagen wir, nee, aber ich folge dieses Ziel weiter. Ich gehorche, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ne? Oder sage ich, okay, da bin die meisten denken, dass ich jetzt ein anderes Ziel haben soll, dann nehme ich diesen anderen Ziel, ne? Und ne, das, was Gott gesagt hat, egal, ne? Das heißt, irgendwann später, ne, mach ich das, ne? Jesus könnte auch gesagt haben, weißt du was, die Jünger wollen, dass ich hier König werde, dann werde ich zuerst mal König, und wenn ich dann 60 bin oder so, oder 70, ne, dann kann ich immer noch aufs Kreuz sterben, ne? Ich mache das ein bisschen witzig, Entschuldigung, wenn ich das, ne, übertreibe, so. Aber viele machen das, viele, ne, haben eine Berufung, und dann gehen sie hin und machen ganz was anderes und denken, ja, das kann ich immer noch machen, später, ne, was Gott mir gezeigt hat, ne. Ganz schlimm. Deswegen ist der Punkt, Führer müssen oft alleine sein. Das heißt, alleine in diesem Sinn. Die haben eine Vision, eine Idee, ein Gebot in ihren Herzen und die sollen das jetzt durchziehen. Das ist schwer, ne? Allein zu sein in diesem Sinn. Wenn man weiß, Gott möchte, dass ich genau das, diese Sache hier tue und alle anderen sagen, weißt du was, Rolf, du bist verrückt, ne? Du bist bekloppt, was willst du, ne? Warum tust du nicht dies und das und so weiter, ne? Wie ich noch vor ein paar Jahren hatten wir Besuch von jemand aus Brasilien und dann hat er gesagt, warum reist du nicht nach Nordamerika und arbeitest dort, weil dort verdient ein Pfarrer so und so viel Geld, ne? Könnte ich ja machen, wenn es mir, ne, ums Geld verdienen ginge, wo ich mehr verdienen kann, ne? Da gehe ich hin, ne? Viele denken so, ne? Aber das ist ja nicht unsere Arbeit, unsere Art, wie wir arbeiten. Sagen, ich bewerbe mich in 10 Gemeinden und die mir, ne, mehr zahlt, da gehe ich hin. Also, ne, darum geht es nicht. Im Gegenteil, Gott hat, ne, uns aufs Herz gelegt, eine bestimmte Sache zu tun und jeder von euch, ne, eine andere, ne, hat seine eigene Berufung, seine eigene Gaben und so. Und da müssen wir gehorchen. Und da sind wir manchmal alleine. Manchmal sagen die anderen Menschen, warum tust du das? Warum, ne? Bist du so dickköpfig und so, ne? Warum, ne? Bist du nicht ein bisschen nachsichtiger oder so? Manchmal müssen wir das durchziehen. Ein anderes Beispiel hier, der Apostel Paulus, ne? Ihm wurde prophezeit, dass er in Jerusalem gefoltert und gefoltert werden würde. Und alle haben gesagt, ja, Paulus, guck mal, ne? Dann geh da nicht hin, ne? Sei, ne, kann man sagen, intelligent und geh da nicht hin. Was antwortet er? Hier, Apostelgeschichte 21, 13. Paulus sagt, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Apostelgeschichte 21, 13. Ja. Er hat gesagt, nee, weißt du was? Das will ich jetzt tun, das ziehe ich jetzt durch, egal, ne, welche Konsequenzen das hat. Hier habe ich einen interessanten Satz geschrieben, was ich so, wie kann man sagen, stark fand. Jesus kam, um die Menschheit zu erretten, mit oder ohne menschliche Unterstützung. Versteht ihr? Ne? Jesus kam, um die Menschheit zu erretten, mit oder ohne menschliche Unterstützung. Und manchmal ist es auch so in unserem Leben. Wenn wir jetzt eine Berufung haben oder wissen in unser Herz, ich soll dies und das tun, ne, dann müssen wir das durchziehen. Wenn wir wissen, Gott will das von mir. Ich habe gebetet, ich habe die Bibel gelesen und ich habe das verstanden. Ich habe eine Vision bekommen, das heißt ein Ziel im Leben bekommen. Dann zieh das durch. Ein anderes Beispiel von solchen Einzelgängern sind die Propheten. Ja, Prophet war sehr schlimm, ne? Ein Prophet zu sein. Früher, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, als ich mich zum Glauben gekommen bin, ja, fast 40 Jahre ist es schon so weit, dass ich zum Glauben gekommen bin, habe ich dann manchmal gesagt, Gott, ich will ein Prophet werden, ne? Und so, ne? Ja, ich sag mal so, manchmal, ne, lass uns Gott so ein bisschen schmecken, ne, was ein Prophet so geschmeckt hat, ne, so erfahren hat. Aber Gott sei Dank nicht so stark, weil die Propheten, die waren wirklich Einzelgänger, die sind hingegangen, sich vor dem Volk gestellt oder im, ne, auf dem Platz und geschrien, bekehrt euch, ne, lasst die Sünde und so weiter, ne? Und das Volk hat sie besteinigt und so und ins Gefängnis geworfen, ne? Wenige haben sich da ihnen angehängt, ne? Hier Jeremia hatte den, wie hieß er noch, so einen Helfer, oder Elia hatte Elisa, als Helfer, als Unterstützer oder so, aber das war ja sehr wenig, ne? Die wurden meistens immer verfolgt und man wollte sie töten. Aber hier schreibe ich, das sind ja Ausnahmen. Ausnahmen, dass Menschen alleine im Reich Gottes etwas tun. Ausnahmen, eher die Ausnahme. Meistens waren es immer Gruppen, die das Reich Gottes gebaut haben. Zum Beispiel im Alten Testament, in der Stiftshütte, gab es dann ja der hohe Priester und viele Priester und die Leviten und so. Ja, viele, viele Menschen, die das getan haben. Und im Neuen Testament, dann haben wir die 12 Jünger und später noch die Diakone. Und dann in den anderen Gemeinden gab es dann die Ältesten und die Aufseher, wie die Bibel so griechisch, das in der griechischen Sprache sagt, Episkopos, das heißt Bischöfe, die Pastoren, würde man heute sagen, und ganz viele Mitarbeiter. Ganz viele Menschen haben immer da gearbeitet und Paulus in seine Missionsreise ging er meistens begleitet, manchmal sogar von 3, 4, 5 Leute. Ne, wie manchmal steht in der Apostelgeschichte, Paulus und Silas haben dies und das getan. Ja, aber wer hat das beobachtet und das notiert? Das war Lukas. Ne? Das heißt, er schreibt nicht über sich selbst, aber er sagt, wir sind dorthin gefahren, gegangen. Ne? Dann weiß, okay, dann muss man dazu zählen, Lukas. Ne? Dann sieht man, dann war es so, oft so 4 oder 5 Missionare, die gegangen sind. Und hier, Apostelgeschichte 13,1, beschreibt die Gemeinde in Antiochien, quasi die zweitgrößte Gemeinde, die zweite Gemeinde, so der zweite Kern quasi. Jerusalem war so der Kern der Arbeit unter den Juden und Antiochien war so der Kern der Arbeit unter die Nichtjuden. Und man sieht, dass viele, viele Mitarbeiter waren, nicht nur hier Pastoren und Ältesten, sondern auch hier Propheten und Lehrer. Propheten und Lehrer auch. Viele, viele Mitarbeiter, die zusammen gearbeitet haben. Warum ist das so? Ist das jetzt ein Zufall? Ist das jetzt nur ein, wie kann man sagen, eine Regel der Leiterschaft? Weil sie das Thema Leiterschaft studiert haben, viele Bücher über Leiterschaften haben gelernt, oh, mit vielen Mitarbeitern kann man mehr tun. Ne? Nein, nein, Entschuldigung, wenn ich das hier ein bisschen witzig mache. Ich muss sagen, dass viele zusammenarbeiten hat mit unserer Theologie zu tun, das heißt mit unserem Glauben zu tun, mit damit zu tun, wie wir die Bibel sehen, wie wir den christlichen Glauben betrachten. Damit hat es zu tun, dass wir einen Leib sind, ein Körper sind. Wir als Christen sind Glieder eines Körpers, das Leib Christi. Wir sind Glieder und Glieder sind lebendig. Wenn ich jetzt, meine Hände sind lebendig, meine Finger sind lebendig, mein Kopf ist lebendig und alles ist lebendig. Das heißt, in einer Gemeinde ist jeder Mitglied lebendig, ein lebendiges Glied der Gemeinde, der auch etwas tut. Deswegen alle helfen. Deswegen ist ja Teamarbeit, die Idee der Teamarbeit ist total biblisch, obwohl es dieses Wort nicht in der Bibel erscheint. Aber diese Idee, Zusammenarbeit wie ein Team, und wenn wir an einen Team denken, das Wort Team, würden viele an was, an Fußballteam oder an Basketballteam denken oder weiß nicht was, eine andere Sportarten, haben Teams. Team, das ist ja ein Team. In Fußball oder Basketball, dann werfen sich die Spieler den Ball hin und her. Warum? Ja, weil es Spaß macht, den Ball immer hin und her zu werfen. Nein, nein, weil sie ein Ziel haben, sei es jetzt Tor zu schießen oder den Ball da in den Korb zu bekommen. Das ist das Ziel, und um den Feind zu, oder das gegnerische Team zu besiegen, muss man den Ball immer hin und her werfen, damit der gegnerische Team den Ball nicht von unserem Team wegnimmt. Deswegen immer hin und her werfen schießen, hin und her schießen, damit der Schütze vor dem Torwart den Ball vor dem Fuße bekommt und rein schießen kann. Das ist das Ziel. Warum 11 Spieler sich den Ball hin und her schießen? Damit der ganz vorne das tun kann. Und Basketball, die Idee ist die gleiche. Versteht ihr? Nicht der, ne? Der Schütze, der nimmt nicht den Ball da ganz hinten und rennt durch den ganzen Feld bis da vorne und schießt, ne, ein Tor. So funktioniert das nicht. Sondern er wartet da vorne, wartet, bis er von hinten den Ball bekommt. Und das ist die Teamarbeit. Ich versuche das klar zu machen. Teamarbeit ist mehr als 11 Menschen, die mit Scheuklappen so auf den Augen sind und versuchen dann Tor zu schießen. Nein, das ist eine gemeinsame Arbeit. Jeder denkt, wie wird unser Team ein Tor schießen? Es geht nicht um, wie wird der Spieler so und so ein Tor schießen, ne? Sondern es geht, wie werden wir? Deswegen ist ja eigentlich ganz richtig, wenn man sagt, der, ne, Spieler so und so hat ein Tor geschossen. Im Grunde ist das ganze Team hat zusammengearbeitet, Hände gereicht und dieses Ziel erreicht. Deswegen freuen sich auch alle, wenn einer den Tor schießt, weil es waren alle zusammen, die gearbeitet haben. Und in der Gemeinde, da geht es um das Gleiche. Ne? Das ist eine Metapher, das ist ein Vergleich. In der Gemeinde sollte es auch sein. Vielleicht, ich sag mal so, im übertragenen Sinn ist der Pastor, der die Tore schießt, sozusagen. Aber warum tut er das? Ja, weil die Mitglieder ihm den, ne, das Ball zugeworfen haben. Weil die Mitglieder gearbeitet haben, weil die Mitglieder sich engagiert haben, ihn unterstützt haben. In vieler Art und Weise. Ein Team. Weil wir alle zusammen ein Ziel haben. Alle zusammen. Nicht nur der Pastor hat das Ziel, ne, vielleicht, ne, eine große Gemeinde zu haben oder so. Nein. Alle haben das Ziel, Menschen zu Jesus zu bringen. Eine starke Gemeinde zu bauen. Und, wie Jesus gesagt hat, das Evangelium bis zum Ende der Welt zu bringen. Diese Ziele haben wir, nicht nur der Pastor, sondern alle Mitglieder der Gemeinde. Synergie. Synergie ist ja ein Wort, was es in der deutschen Sprache auch gibt, aber eigentlich ist es ja ein griechisches Wort, was im Neuen Testament vorkommt. Synergie, das heißt zusammen. Die Energie, die zusammen ist. Syn, ne, zusammen, Energie. Nein, Ergie. Ergie ist vom Ergo. Das Wort, zusammenarbeiten. Hätte ich fast was Falsches gesagt, ne? Zusammenarbeiten. Kräftebündelung. Warum ist Synergie wichtig? Man will sagen, was ist Synergie? Wenn du, ne? Wenn du hier, eine Batterie hast und dann hast du zwei Batterien, dann hast du die doppelte Menge an Energie. Und wenn du jetzt drei Batterien nimmst, dann hast du die dreifache Menge an Energie. Aber, es ist bewiesen, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, dann funktioniert das anders. Oder nicht nur Menschen, zum Beispiel Tiere auch. Wenn man hat zwei Pferde, ja, einspannt als ein Gespann und zieht. Es wurde gemessen, jemand hat dieses Experiment gemacht, ich habe darüber gelesen. Ne? Ein Pferd kann so und so viele Kilos ziehen, zwei Pferde zusammen können das Doppelte ziehen. Das heißt, viermal so viel ziehen als zwei. Nein, lass mich das erklären. Wenn einer zum Beispiel 500 Kilo ziehen kann, dann können zwei zusammengespannt 2000. Das heißt, ist das Doppelte als alleine. Das heißt, zwei Pferde getrennt können jeweils 500, das heißt, zusammen sind 1000. Aber wenn man sie als ein Gespann zusammentut, dann können sie 2000 ungefähr, ich sag mal so, ne, ziehen. Das heißt, die können viel mehr zusammen als getrennt. Das ist Synergie. Bedeutet Synergie. Das heißt, 10 Christen, die zusammenarbeiten, können mehr, als wenn jeder dieser einzelnen Christen, ne, etwas tut. Alleine. In Alleingang. Deswegen ist es wichtig, diese Bündelung, diese Teamarbeit. Ne, stellt euch mal vor, ein Team, Fußballteam, würde jetzt sagen, weißt du was, wir sind 11 Spieler und wir wollen eine neuartige Methode erfinden zu spielen. Die 10 Spieler bleiben still und nur einer spielt. 5 Minuten lang. Alleine, ganz alleine, gegen die anderen 11 vom anderen Team. Und nach diesen 5 Minuten ist er ja, ne, hat keine Kräfte mehr, dann bleibt er still und ein anderer übernimmt und spielt wieder 5 Minuten gegen die anderen 11. Und dann so weiter, immer so. Versteht ihr? Jeder spielt 5 Minuten. Würde das funktionieren? Das wird nie funktionieren, versteht ihr? Ne? Da, das Erfolg würde nicht geschehen. Kein Erfolg. Erfolg ist nur, wenn die 11 gleichzeitig spielen. Dann können sie Erfolg haben. Und so in der Gemeinde. Wenn einer alles tut und die anderen gucken zu, ne? Und dann sagt er irgendwann, ja, will mich ausruhen, tu du jetzt weiter, ne? Dann tut der andere jetzt ein bisschen und später sagt er jetzt der dritte, ne? So funktioniert das. Das ist keine Teamarbeit. Das Ergebnis ist sehr klein, sehr, sehr klein. Und deswegen benutzt ja der Apostel Paulus dieses Wort Synergie öfter. Auch zum Beispiel in Bezug zu unserer Beziehung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in uns auch so eine Synergie hat. Das heißt, dass er mit uns zusammenarbeitet, dass er uns erleuchtet, uns ermutigt und wir, ne, und er schenkt uns Gaben und wir setzen diese Gaben ein und handeln und so, ne. Aber auch in Bezug zur Gemeinde. Teamgeist. Ja, was ist ja Teamgeist? Ein ganz wichtiger Begriff. Wenn jetzt ein Fußballteam spielt, dann muss da, diese Spieler müssen diesen Teamgeist haben. Diese Idee. Ich spiele nicht für mich. Ne? Ich spiele nicht, damit ich zeige, wie ich ein guter Spieler bin. Das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, den Feind zu besiegen oder das andere Team zu besiegen. Zusammen. Alle zusammen das andere Team zu besiegen. Und jeder muss seine Stellung halten. Jeder muss seine Aufgabe gut erledigen. Der Torwart kann nicht sagen, ich kann doch viel besser schießen als der, ne? Da vorne oder so und rennen durch den Feld und so. Und das geht nicht. Jeder muss seine Stellung halten und seine Aufgabe gut machen. Und deswegen dieser Teamgeist. Teamgeist ist ja dieser Gedanke. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen etwas zusammen machen. Wir müssen gucken, welche ist die Fähigkeit. Weil ja, wie gesagt, im Fußball gibt's ja die verschiedene, ne, wer sich ein bisschen mit Fußball auskennt, weiß, es gibt die verschiedenen Stellungen, hinten und vorne und Mittelfeld und so was. Das heißt, davon habe ich schon mal gehört, ne, in der Vergangenheit und so. Und jede Stellung hat seine Besonderheiten, was jede Stellung so macht. Ne? Wie jetzt zum Beispiel auch im Schach. Ne? Da gibt's ja 16, ne? Ne? Und jede hat eine Aufgabe. Figuren, danke. Ne? Jede Figur hat seine bestimmte Aufgabe, was er tun kann, was er tun muss und so weiter. Und die ist sehr wichtig. Wir können nicht sagen, okay, weißt du was, wir werfen hier alle, ne, alle mal raus, nur die Königin lassen wir, weil die kann alles, ne? Und alle anderen sind unwichtig. Ne? So geht das nicht. Ne? Und so auch in der Gemeinde. Wir können nicht sagen, hier, der Pastor kann alles, deswegen, ne, soll er auch alles tun, alleine. Ne? So geht das nicht. Wir sollen diesen Teamgeist haben, dass jeder Mitglied der Gemeinde versteht, ich bin ein Teil. Auch wenn ich vielleicht in der Reserve bin, weil auch die in der Reserve, ne, haben auch eine wichtige Aufgabe. Wenn ein anderer Spieler sich verletzt oder so, ne, dann müssen die ja in der Reserve einspringen und so. Das heißt, jeder hat seine, muss seine Position halten. Und jeder denkt, wenn das Team siegt, dann gibt's 22 Medaillen, ne? Wenn das Team die Weltmeisterschaft schafft, ne? Dann gibt's 22 Medaillen. Warum? Ja, weil die, ne, an der Reserve waren, die bekommen auch eine Medaille. Warum? Die haben gar nicht gespielt, ne? Versteht ihr? Aber die waren da bereit zu spielen, ne? Und so hat Jesus auch einmal gesagt, wenn ihr ein Glas Wasser einem gibt, der ein Prophet ist, dann werdet ihr am Ende einen Lohn dafür bekommen. Ne? Weil ja klar, die Propheten, die brauchen ja auch ein Glas Wasser. Und wenn sie jetzt wegen ein Glas Wasser hier sterben zum Beispiel, ne, dann geht das Werk kaputt. Deswegen ist ja ganz, ganz wichtig, dass es auch Leute gibt, die da, ne, den Propheten ein Glas Wasser geben. Jetzt im übertragenen Sinn. Die da unterstützen, die helfen, die, ne, die vielleicht nicht prophezeien oder so, oder predigen, oder lehren die Bibel, aber das unterstützen. Vorteile von Teamarbeit. Ganz viele Vorteile. Ihr wisst schon, Förderung des Gemeinschaftsgefühls durch Ziele gemeinsam setzen und erreichen. Förderung der Einheit der Gemeinde und Minderung von Spaltungen. Ja, Minderung von Spaltungen. Wenn mehr Menschen engagiert sind, dann gibt's weniger Probleme. Einige Pastoren denken, oh, in meiner Gemeinde, da gibt's so viele Probleme. Oft geschehen die Probleme, nicht immer, aber oft deswegen, weil der Pastor alles auf sich nimmt. Ne? Ich opfere mich so und ich tue alles und trotzdem meckern die Menschen die ganze Zeit. Ja klar, weil wer etwas tut, wer eine Arbeit erledigt, er weiß, wie schwer diese Arbeit ist und deswegen meckert er nicht. Und wenn jemand nur zuguckt mit gekreuzten Armen und zuguckt, und dann kann er immer sagen, oh, der tut das falsch und das falsch und das ist nicht gut und so weiter, ne? Immer mit den Fingern drauf zeigen. Und deswegen eine Lösung, um Probleme zu mindern, ist, gib den Leuten etwas zu tun. Dann sind sie beschäftigt, dann wissen sie, wie schwer das ist. Dritter Vorteil von Teamarbeit. Länger durchhalten durch Förderung, gegenseitige Ermutigung. Weil wenn dieses Team, das heißt, wenn alle zusammen eine Entscheidung getroffen haben in einer Versammlung, wir werden ein Projekt jetzt machen. Nächstes Jahr haben wir dieses Ziel, zum Beispiel hier eine neue Kirche zu bauen oder kaufen oder irgendwas zu machen. Wenn das zusammen entschieden wurde, alle haben argumentiert und diskutiert und sind zu diesem Schluss gekommen, wir werden das tun, dann wird ja dieses Projekt, ist die Chance, dass dieses Projekt erledigt wird, viel, viel größer. Also wenn jetzt einer kommt und hat und sagt, Leute, ich habe entschieden, wir werden das hier machen, ne? Und alle sagen, ja, aber ich habe da nicht mitgeredet, ich habe da meine Meinung nicht gesagt und so weiter, versteht ihr? Deswegen, mit Teamarbeit geht das alles länger, hält das durch. Wer das Gefühl hat, Teil des Entscheidungsprozesses zu sein, ist motivierter und engagierter. Die Leute engagieren sich dann stärker, wenn sie verstehen, wenn sie in ihr Herz haben, ja, Da stehe ich dahinter. Das wurde diskutiert. Ich habe meine Meinung gesagt und wir haben das zusammen entschieden. Wir werden das tun. Ich bin überzeugt und ne, dann sind die Leute engagierter. Eine Kultur der Teamarbeit gewährleistet, dass die Gemeinde lebendig und anpassungsfähig bleibt und auf die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Mitglieder und der sie umgebende Gemeinde reagieren kann. Ganz wichtige Frage, weil in der Theologieschule studiert man ja viele Fächern und kommt zur Gemeinde und denkt so, jetzt ne, wird die Gemeinde lebendiger und so, weil ich ja die ganze Soziologie und Philosophie und Anthropologie alles anwenden werde. Ne? Und die Menschen der Gemeinde sagen, Pastor, das wird nicht funktionieren. Ne? Das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Ne? Das ist ja abgekoppelt von der Realität. Ne? Hier müssen wir das hier machen, ne? Wie normale Menschen. Ne? Und so, ne? Das heißt, deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass die Mitglieder der Gemeinde ihre Meinung sagen, damit man das auch tut in einer Weise, dass es da auch in diesem Umfeld funktioniert. Weil eine Sache, die jetzt in Düsseldorf funktioniert, funktioniert vielleicht nicht in Berlin. Oder eines, was in Berlin funktioniert, funktioniert nicht in Stuttgart. Ne? Weil die Menschen ein bisschen anders sind. Und nicht alles, was ne, in Deutschland funktioniert, funktioniert auch in Brasilien und umgekehrt. Ne? Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man so guckt, mit den Menschen da arbeitet. Wenn jetzt ein Missionar zum Beispiel aus Brasilien kommt, nach Marl und sagt, hör zu, Gemeinde in Marl, ich weiß, wie das Ding läuft. In Brasilien hatte ich schon eine ganz große Gemeinde und die hat gut funktioniert. Deswegen, ihr braucht nur mich gehorchen, tun, was ich sage und alles wird gut gehen. Es gibt ja ganz, ganz viele Missionare, die so denken. Versteht ihr? Die denken, ich habe das so gemacht, da aus dem Land, wo ich gekommen bin, dann hat das so und so funktioniert und deswegen wird es auch hier funktionieren. Und dann gehen sie dahin und versuchen sie das und dann funktioniert das nicht. Und dann sagen die, oh, hier die Menschen, sie sind alle gottlos und so weiter. Ne? Versteht ihr? Nein, ne? Das sind nicht die Menschen, die gottlos sind. Okay, auch. Ne? Auch. Aber einfach, weil die Menschen anders sind, die ticken anders, die verstehen die Sachen anders, die haben einen anderen Hintergrund, die brauchen eine andere Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht, damit es funktioniert. Deswegen dieses Teamarbeit, wenn ein Pastor kommt, ein Missionar kommt und mit den Mitgliedern der Gemeinde, mit den Ältesten und Diakonen bespricht, was sollen wir tun, wie sollen wir das tun, wie funktioniert das am besten, hier in eurer Stadt, ne? Und dann ist die Chance viel größer, dass das funktioniert. Ich nenne hier zwei Beispielsituationen, wo Teamarbeit angemessen ist. Nummer eins, bei der Planung der Gemeindearbeit, sich zusammensetzen um einen Tisch, die Meinungen austauschen. Das ist ein Beispiel für Teamarbeit. Mehrere Menschen geben ihre Meinung. Zweites Beispiel, eine zweite Situation, wenn eine Aufgabe erledigt werden soll, aber niemand weiß im Voraus, wie sie am besten erledigt werden kann. Es ist Neuland. Man bespricht vor Ort, tauscht Meinungen aus, wie man dies am besten erledigen kann. Hatten wir schon öfter, dass man hier ein Freizeithaus gemietet hat, aber man kannte dieses Haus nicht. Man ist dort angekommen mit mehreren Mitgliedern der Gemeinde, um die Freizeit zu machen. Und dann denkt man, wie werden wir das organisieren? Wir kennen den Ort nicht. Wir wissen nur, dass es so und so viele Betten sind, genügend, aber mehr wissen wir nicht. Deswegen, man kommt da an und denkt, wie werden wir das tun? Lass uns zusammen tun, alle besprechen. Was meinst du? Wie sollen wir das machen und so weiter? Einer gibt einen Ratschlag, der andere einen anderen. Man bespricht das. Das ist so ein Beispiel von Teamarbeit. Warum muss ich diese Beispiele geben? Weil nicht alles mit Teamarbeit erledigen werden kann. Deswegen habe ich ja auch mehrere Überschriften, vier Überschriften in dieser Lektion. Die erste war sogar, der Führer muss manchmal allein sein. Das war Nummer eins. Zwei, Teamarbeit. Aber Teamarbeit ist nur ein von vier. Und das dritte ist Befehlen. Manchmal geht's um Befehle. Teamarbeit ist eine lobenswerte und berechtigte Art der Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass es euch klar ist, dass es so ist. Halleluja. Teamarbeit, sehr gut. Aber nicht jedes kleinste Detail kann als Team besprochen und entschieden werden. Es gibt verschiedene Arten, wie Menschen zusammenarbeiten. Und die unterste Ebene der Zusammenarbeit ist Befehlen. Unterste Ebene. Ich hatte über Teamarbeit gesagt, dass Teamarbeit die höchste Ebene einer gemeinsamen Arbeit ist. Je höher ist das Beste. Alles zusammen entscheiden. Ist ganz toll. Und die niedrigste Ebene ist Befehlen. Zu sagen, tu das, tu jenes, du machst jenes. Das ist die unterste Ebene. Aber manchmal ist die auch gut. Ist nicht immer schlecht. In vielen Situationen müssen Amtsträger ihre Autorität unmittelbar anwenden. Manchmal gibt's nichts zu besprechen. Bestimmte Situationen. Wenn wir zum Beispiel hier planen, wir machen einen Gottesdienst im Freien, dann kommen viele Menschen zusammen da, und dann erinnert man sich, ja, aber jemand muss doch spielen, das Musikinstrument, die Gitarre spielen. Man fragt, wer kann Gitarre spielen? Dann meldet sich nur einer. Ne? Nur einer kann Gitarre spielen, zum Beispiel. Und dann gibt's nicht viel zu diskutieren, wer wird Gitarre spielen oder so. Wenn nur einer kann, ne? Dann automatisch muss er das machen. Das heißt, es gibt Situationen, wo man nicht diskutieren kann, wo man das nicht Sachen nicht besprechen kann. Manchmal kann man, aber manchmal auch nicht. Deswegen gibt es Situationen, oder bestimmte Situationen, wenn man da zum Beispiel drei Personen jetzt einen Raum streichen wollen. Okay, dann müssen wir gucken, kannst du streichen, was kannst du tun? Du tust das, du tust jenes und man macht das, ne? Muss man nicht zuerst um einen Tisch setzen, Leute, lass uns hier ein Meeting machen und das besprechen und über die Theorie der Farben und so weiter, ne? Versteht ihr? Es gibt Situationen, wo es einfach ist, du machst das, du machst jenes und fertig, ne? Und dann geht's alles schneller. Es gibt Situationen und die sind nicht schlecht. Dafür gibt's ja auch die Autorität. Autorität sind Menschen, die einfach in so einer Position sind, zu befehligen, zu sagen, tu dies, tu jenes und so weiter. Das heißt, in bestimmten Momenten, es gibt bestimmte Situationen, alles schon vorher besprochen wurde. Manchmal macht man dann ein Meeting, bespricht das, wie werden wir unsere Gemeinde, mit welcher Farbe werden wir unsere Gemeindegebäude streichen. Dann wird das besprochen in der Gruppe. Dann werden die Farben gekauft, ne? Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber weißt du was, ich bin doch der Meinung, dass wir das hier nicht rot, sondern blau sollte das sein, ne? Dann muss einer sagen, zu spät, das wurde schon diskutiert, in der Versammlung, das wurde schon diskutiert, jetzt ist die Zeit der Entscheidung vorbei. Ne? Versteht ihr? Es gibt Momente, wo man das besprechen kann. In anderen Momenten darf man das gar nicht besprechen. Ansonsten gibt's immer Streit. Ne? Aber, ja klar, wenn jetzt ne, ein Pastor oder ein Ältester kommt und sagt, tue dies, tue das und so weiter, sollte er das höflich machen. Bitte, ne? Bitte tue dies oder bitte tue das. Ich war irgendwann beim Arzt und habe mich bedankt. Ne? Oh, Herr Doktor, vielen Dank. Ne? Und dann hat er geantwortet, ja, ich habe nichts weiter als meine Pflicht getan. Ne? Aber ich denke, es ist trotzdem höflich, dass man sich bedankt. Ist normal. In anderen, ne, wie kann man sagen, ehren. Und ne, wenn jetzt in der Gemeinde jemand ja quasi die Pflicht hat, etwas zu tun, man kann sich trotzdem bedanken oder trotzdem hingehen und sagen, bitte tue das. Verstehst du? Ne? Das ist viel, viel besser. Jetzt eine mittlere Ebene der Zusammenarbeit. Nächste Überschrift. Nächste Überschrift. Die letzte. Delegieren. Delegieren. Viele würden denken, ja, delegieren ist doch dasselbe als befehlen. Nein, es geht um was anderes. Befehlen heißt, tue das, tue jenes und so. Und delegieren bedeutet, Autorität weiterzugeben. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Pastor 3 Gemeinden hat und er geht hin zu einem Ältester, einer dieser Gemeinden und sagt so, jetzt bist du jetzt der Pastor dieser Gemeinde. Ich passe nur auf die anderen 2 auf. Das ist so eine Art Delegieren, ein Stück Autorität abzugeben, weiterzugeben, Vertrauen. Das ist Delegieren. Wie zum Beispiel Moses delegierte Aaron an seiner Stelle zu reden. Moses sollte reden, aber hat sich unsicher gefühlt. Dann hat gesagt, Aaron, du redest an meiner Stelle. Ich werde dir das ins Ohr flüstern, was du sagen sollst, und du gehst hin und sagst das vor dem Volk, ne? An meiner Stelle. Später delegierte Mose Teile seiner Aufgaben an Gruppenaufsehern. Mose hat alles gerichtet. Alle, die jetzt einen Streit hatten, gingen zu Mose. Und Mose hat von morgens bis abends hier immer geschlichtet. Jeden Cent, was da 2 Leute sich darum gestritten haben, ging zu Mose und hat das alles angehört und gesagt, du hast recht und so weiter. Und den ganzen Tag, von morgens bis abends, bis ja, sein Schwiegervater das gesehen hat, gesagt, du arbeitest dich kaputt, das ist Unsinn, dass du bei solchen Kleinigkeiten dich da ne, so bemühst. Du bist doch der Leiter vom ganzen Volk, das macht keinen Sinn. Du musst das ne, abgeben, diese Teil dieser Aufgabe. Dann hat er Mose das gemacht und hat in Gruppen von 10 oder 100 das Volk geteilt und hat da, ne, wie kann man sagen, Führern, Leitern dazwischen gestellt. Leitern von 1000 und Leitern von 100. Und wenn jetzt jemand ein kleines Problem hatte, ist er zum seinen Leiter von 100 gegangen. Und wenn er ein mittelgroßes Problem hatte, ist er zum Leiter von 1000 gegangen. Und wenn er ein ganz großes Problem gab, oder wenn diese Leiter das Problem nicht lösen konnten, dann haben sie gesagt, okay, Mose muss dieses Problem lösen, das ist zu kompliziert. Das gehört zu den ganz großen Problemen, geht zu Mose. Dann ist Mose nur einmal am Tag sozusagen hier ein Problem zu lösen, zu schlichten. Das ist ja Delegieren. Delegieren ist ja ein Teil seiner Autorität abzugeben. Das heißt, diese Schlichter von 1000 haben da einen Teil der Autorität Moses bekommen. Die durften ne, das tun, was Moses getan hat. Ein Teil seiner Arbeit zu machen. Das ist Delegieren. Das sollten wir auch tun. Gemeinden sollten das machen, weil das viele Vorteile hat. Hier. Entlastet den Leiter seiner Arbeit, wie im Beispiel von Mose, ganz klar. Assistenten zu bilden, die lernen, selbstständig zu handeln. Wenn man mehr Unterleiter, Unterführer hat, dann sind das dann zukünftige neue Ältesten und neue Pastoren für neue Gemeinden. Das ist ja gut für das Reich Gottes. Nummer 3, die Gemeinde auf Notfälle vorbereiten, wenn der Leiter verhindert ist. Manchmal wird der Pastor krank und was tut die Gemeinde dann? Ne? Es gibt Gemeinden, die dann den Gottesdienst canceln, wenn der Pastor krank ist oder so. Versteht ihr? Das ist nicht ganz so gut, versteht ihr? Ein Fehler vom Pastor, dass er nicht die Ältesten vorbereitet hat für solche Fälle. Erlaubt den Leiter, sich wichtigeren Aufgaben zu widmen. Wie im Fall von Moses, denn der hat ja jeden Kleinigkeit da geschlichtet. Und so gibt's, ne, auch Pastoren, Prediger, Ältesten, die sich kümmern um Sachen, die, kann man sagen, auch andere sich kümmern könnten. Die nicht so, kann man sagen, so gereift, so fortgeschritten sind, kümmern könnten. Um Kleinigkeiten. Das heißt, ne, ein Gemeindeleiter, der hat so große Aufgaben, schwere Aufgaben, komplizierte Aufgaben, und dann soll er die auch tun und nicht sich immer mit Kleinigkeiten beschäftigen. Er soll diese Kleinigkeiten weitergeben. Und Nummer 5, die Geführten zu fördern durch größere Verantwortung. Verstehst du? Du gibst die kleineren Aufgaben weiter und dann förderst du die neue Führungen, Führungskräfte der Zukunft. Wenn wir das Wort Delegieren oder Delegation hören, wer sich mit dem Thema beschäftigt hat, wird vielleicht hier sich erinnern an den Begriff schmutzige Delegation. Schmutzige Delegation ist schlecht. Das heißt, eine, ne, Verantwortung übertragen, eine Autorität übertragen, aber so wie die Helikoptereltern, wisst ihr, ne, Helikoptereltern. Eltern, die denken, ne, das Kind total unfähig ist, irgendwas alleine zu machen. Die müssen immer um das Kind herum sein und, ne, und immer sagen, oh, pass auf, pass auf, pass auf und so weiter. Und wenn das Kind nur niest oder so, dann sind sie schon zur Stelle mit einem, ne, Taschentuch. Oh, es wird krank und das arme Kind und so weiter. Versteht ihr? Immer so, ne? Aufpassen, aufpassen, dass es nie etwas alleine macht. Weil gucke, das Kind ist so dumm, ne? Entschuldigung, wenn ich das sage, ne? Und so ähnlich gibt, ne, Pastoren oder Älteste, die dann ein Stück Autorität weitergeben zu meinem Älteste oder einem Diakon. Aber dann so aufpassen, ne? Immer gucken, 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 was tut er, ne? Nicht vertrauen, ne? Sie vertrauen nicht. Das ist ganz, ganz schlecht, wenn man jetzt eine Aufgabe bekommt. Man will diese Aufgabe erledigen und da ist jemand immer neben uns und guckt und kritisiert, das musst du so machen und so war das falsch und so das richtig und so, versteht ihr? Einer, der uns immer kontrolliert die ganze Zeit, ne? Und so, dann, warum tut es nicht selbst? Verstehst du, warum tut das nicht selbst, wenn du die ganze Zeit, ne, neben mir stehst und mir sagst, wie ich das tun soll, verstehst du? Dazu ist es nicht gedacht, die Delegation. Delegation bedeutet auch ein Stück weit Vertrauen, ne? Dass der andere das tun wird, obwohl er ein bisschen anders tun wird, aber er wird das gut tun. Tipps für gutes Delegieren. Beschreibe deutlich, was zu tun ist. Erkläre deutlich die Grenzen der übertragenen Autorität. Wähle die richtige Person für die Aufgabe. Lass los. Gebe das Stück Autorität wirklich ab. Lerne, die Fehler der anderen zu tolerieren. Ja, tolerant muss man auch sein, wenn man delegieren will. Vertraue und schenke Eigenständigkeit, bleibe im Kontakt. Ne? Es wäre ja auch ein Fehler zu sagen, hier, ne, tue diese Aufgabe und weißt du was, in einem Jahr sehen wir uns wieder. So, ne? Das geht auch nicht. Das heißt, man muss schon ein bisschen muss man schon gucken. Ne? In Kontakt bleiben, hast du Schwierigkeiten oder so, kann ich dich helfen? Ne? Beobachte seine Arbeit. Beobachten, nicht das gleiche als Helikoptereltern. Versteht ihr? Beobachten heißt, ne, weil ich sag mal so, wenn jetzt der Pastor ein Stück Autorität den Ältesten gibt, dann ist ja trotzdem der Pastor immer noch verantwortlich. Im Endeffekt. Deswegen muss er auch ein bisschen gucken. Vom Weit, vom Ferne, ne? Weil das Ganze muss funktionieren. Die Gemeinde muss gut laufen. Und zu Ende, lobe seine Leistung. Ganz wichtig, loben. Wenn jemand ja irgendwas getan hat, sei es so klein, immer loben. Ja, toll hast du das gemacht, ne? Ja, das ist ja ein Grundprinzip. Ein Grundprinzip der Leiterschaft. Willst du ein guter Leiter sein, musst du die Leute loben. Wenn sie irgendwas tun, musst du immer sagen, toll hast du das gemacht, sehr gut und so weiter, ne? Ich fasse das mal alles zusammen, was ich heute gesagt habe. Es gibt Entscheidungen, die alleine getroffen werden müssen. In anderen Fällen gilt delegieren. Und oft ist Teamarbeit das Beste zu tun. Man muss da unterscheiden, in welcher Situation mache ich was? Wie handle ich in jeder Situation? Teamarbeit ist nicht, ne, die Lösung für alle Fälle, für alle Probleme, aber ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen auch Entscheidungen alleine treffen. Wir dürfen auch befehlen. Wir dürfen auch delegieren, wir sollen sogar delegieren. Und deswegen diese vier Themen in einer Schulung, weil das alles zusammengehört, wie man führt, wie die Gemeinde einen guten Teamgeist haben kann. Halleluja. Amen. Lass uns noch die drei Fragen lesen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Was bedeutet, dass christliche Führer manchmal alleine sind, weil sie eine göttliche Führung folgen? Frage Nummer 2. Warum kann sich Teamarbeit positiv auf das Gemeinschaftsgefühl der Mitglieder auswirken? Und Frage Nummer 3. Was ist schmutzige Delegation? Halleluja. Amen. Gott segne euch.